SR Info. Rundschau.
Um 13 Uhr mit Sabine Wachs und unter anderem mit diesen Themen.
Deutschland muss in instabiler Weltlage Arbeitsplätze und Wachstum spätestens jetzt zur wichtigsten Aufgabe machen. Das ist dringend geboten.
Ministerpräsidentin Redinger hat ihre Regierungserklärung gehalten. Die Opposition im saarländischen Landtag kritisiert die Landesregierung scharf für ihre bisherige Wirtschaftspolitik. Außerdem:
Tatsächlich sind die Erwartungen an diese Regierungserklärung von Olaf Scholz ziemlich groß, denn er muss ja das Land noch von sich überzeugen.
Sagt unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn, die Regierungserklärung von Kanzler Scholz wird also zum Wahlkampfauftakt und Bombenfund in Homburg. Die Stadt bereitet die Entschärfung am Sonntag vor. Das Wetter im Saarland, fast überall Wolken und deshalb trübes Herbstwetter. Es gibt aber kleine Chancen, dass örtlich die Sonne mal kurz durchkommt. An anderen Stellen im Saarland kann es dafür dann Sprühregen geben. Und es ist ziemlich frisch, Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad. In der Plenarsitzung des saarländischen Landtags hat Ministerpräsidentin Redinger am Vormittag eine Regierungserklärung abgegeben. Redinger stellte dabei mögliche Auswege aus der saarländischen Wirtschaftskrise vor und appellierte an die Saarländer, den Strukturwandel als Herausforderung zu sehen. Die Opposition im saarländischen Landtag hat die Landesregierung und die Ministerpräsidentin nach der Regierungserklärung scharf kritisiert. Aus dem Landtag berichtet Yannick Böffel.
Die gut dreistündige Debatte wurde teils hitzig geführt von allen Seiten und geriet immer wieder zur Generaldebatte zur allgemeinen Lage. Die Landesregierung agiere planlos in den derzeitigen Krisen, so CDU-Fraktionschef Toscani. Dass die SPD jetzt den Mittelstand für sich entdecke, da mehrere Großindustrieprojekte scheitern, sei respektlos. Wirtschaftsminister Barke sei eine Fehlbesetzung, es brauche ein neues Geschäftsmodell und eine Vision fürs Land. Auch die AfD forderte ein Umsteuern, es brauche eine Aufbruchsstimmung im Land und radikale Veränderungen, so Fraktionschef Dörr. In ihrer Regierungserklärung hatte Ministerpräsidentin Redinger angemahnt, den Strukturwandel auch als Chance für Fortschritt zu sehen und eine Möglichkeit, die Wirtschaft zu erneuern. Dabei habe man bereits zahlreiche Programme für den Mittelstand und werde weitere auflegen. Das Wirtschaftsministerium sei bereits ein Mittelstandsministerium.
Das Porto für Briefe und Postkarten wird im kommenden Jahr deutlich angehoben. Die Deutsche Post gab heute bekannt, wie viel sie künftig für den Versand verlangt. So werden ab Januar für einen Standardbrief 95 Cent fällig. Das sind 10 Cent mehr als bisher. Das Porto für eine Postkarte steigt von 70 Cent auf dann ebenfalls 95 Cent. Als Grund nennt die Post erhebliche Kostensteigerungen durch Inflation und höhere Löhne bei sinkenden Briefmengen. Mit Spannung wird die Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz erwartet. Inzwischen ist klar, die vorgezogene Neuwahl soll am 23. Februar stattfinden. Geplant ist dazu, dass der Bundeskanzler am 16. Dezember die Vertrauensfrage stellt und somit den Weg für die Bundestagswahl freimacht. Welche Projekte will Scholz bis dahin noch umsetzen und vor allem mit wem? Das dürfte Teil seiner Regierungserklärung sein. Die beginnt in gut 20 Minuten und aus Berlin berichtet Anja Günther.
Von Olaf Scholz wird eine Rede zur aktuellen Lage erwartet, genau eine Woche nach dem Aus der Ampelkoalition. Erwartet wird zudem, dass sich der Kanzler zu seiner am 16. Dezember geplanten Vertrauensfrage äußert und dazu, welche Gesetzentwürfe der Bundestag bis Weihnachten überhaupt noch behandeln und beschließen kann. Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU hat sich hier bereits klar positioniert. Er findet, dass Olaf Scholz zunächst die Vertrauensfrage stellen muss. Erst danach will Merz über noch mögliche Gesetzesvorhaben sprechen. Merz antwortet heute im Bundestag auf die Regierungserklärung des Kanzlers. Auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hält eine Rede in seiner Funktion als Mitglied des Bundesrates. Die Parlamentsdebatte dürfte ein Vorgeschmack sein auf die Tonlage des Bundestagswahlkampfs bis zur Neuwahl am 23. Februar.
Und dabei sind sich SPD und Union unterschiedlicher Auffassung darüber, welche Projekte vor der vorgezogenen Bundestagswahl noch beschlossen werden können. SPD-Generalsekretär Mirsch sagte im ZDF-Morgenmagazin, er hoffe, dass mit der Union noch einige Vorhaben umgesetzt werden könnten. Die Erwartungen hat CSU-Landesgruppenchef Dobrindt gedämpft. Er sagte, es werde nur bei zwingend notwendigen Projekten eine Zusammenarbeit geben. Der CDU-Vorsitzende Merz hat eine Reform der Schuldenbremse nicht ausgeschlossen. Merz sagte auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung, bei einer Reform sei die Frage wozu. Wenn es darum gehe, mehr Geld für Konsum und Sozialpolitik auszugeben, sei die Antwort nein. Wenn es aber um wichtige Investitionen und Fortschritt gehe, dann könne die Antwort eine andere sein. Hintergrund ist eine Debatte, auch in der Union, ob man die Schuldenbremse reformieren sollte. SPD und Grüne hatten Änderungen gefordert, um mehr Investitionen zu ermöglichen. Eine Woche nach der Wahl von Donald Trump zum künftigen US-Präsidenten ist der noch amtierende US-Außenminister Blinken nach Brüssel gereist. Im Hauptquartier der NATO traf sich Blinken mit NATO-Generalsekretär Rutte. Im Gepäck hatte der US-Außenminister eine klare Botschaft: Bis zum Ende der Regierung Biden wolle die USA alles tun, um die Ukraine weiter zu unterstützen. Aus Brüssel berichtet Helga Schmidt.
Alle Hilfszusagen werden eingehalten, kündigte Blinken an. Das bedeutet, die Amerikaner bleiben bis zum Amtsantritt von Donald Trump am 20. Januar die größten Unterstützer der Ukraine. Bisher hatten sie ungefähr die Hälfte der internationalen Militärhilfe gegen Russland geleistet. Außenminister Blinken nahm auch Stellung zum Einsatz von mehr als 10.000 Soldaten aus Nordkorea an der Seite Russlands. Nordkorea werde für diese Beteiligung am Kampfgeschehen eine harte Antwort erhalten. Das kündigte Blinken an, ließ aber offen, wie die Antwort aussieht. Bei der NATO fürchtet man, dass Donald Trump die Waffenlieferungen an die Ukraine kürzt oder sogar ganz einstellt. Im Wahlkampf hatte er angekündigt, dass er innerhalb kurzer Zeit, er sprach von nur 24 Stunden, den Krieg beenden könne in direkten Verhandlungen mit Russlands Präsident Putin. Diese Ankündigung hat bei der NATO die Alarmglocken klingen lassen. Man fürchtet, dass ein solches Abkommen nur zu Lasten der Ukraine zu erreichen ist.
Zum ersten Mal seit August hat Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder mit Raketen angegriffen. Am Morgen gab es für mehrere Stunden Luftalarm. Die Stadtverwaltung meldete Explosionen in der Stadt und rief die Menschen auf, in Schutzräume zu gehen. Die Flugabwehr sei im Einsatz. Das Ausmaß des Angriffs und wie groß die Schäden sind, war zunächst unklar. Nach Angaben der Rettungskräfte wurde ein Mann am Kopf verletzt. Vor dem Raketenbeschuss gab es einen Angriff mit Drohnen. Die gestern Abend in Homburg bei Bauarbeiten entdeckte Weltkriegsbombe soll am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr entschärft werden. Das teilte die Stadt Homburg nach Beratungen mit dem Kampfmittelräumdienst mit. Wie die Entschärfung ablaufen soll und vor allem, wo evakuiert werden soll, berichtet SR-Reporter Markus Persson.
Bis 8 Uhr am Sonntagmorgen müssen in dem betroffenen Bereich rund um den Bombenfundort in der Gasstraße etwa 700 Bewohnerinnen und Bewohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben. Personen, die aufgrund einer Behinderung das Haus nicht alleine verlassen können, werden von örtlichen Hilfskräften unterstützt und können im Rathaus die Entschärfung abwarten. Im Anschluss werden Stadt und Polizei den Evakuierungsbereich überprüfen, dann kann der Kampfmittelräumdienst tätig werden. Wegen der Entschärfung muss auch die Bahnstrecke zeitweise gesperrt werden. Ist die Entschärfung erfolgreich abgeschlossen, so eine Stadtsprecherin, werden die Bürger über Lautsprecherdurchsagen, den Verkehrsfunk und die Webseite der Stadt Homburg darüber informiert, dass sie in ihre Wohnungen zurückkehren können. Zudem hat die Stadt ein Bürgertelefon eingerichtet. Die 45 Kilogramm schwere Splitterbombe war am vergangenen Dienstag bei Kanalbauarbeiten in der Gasstraße entdeckt worden.
Das Jugendhilfeangebot Kiez in Saarbrücken-Burbach bleibt erhalten. Die Stadt Saarbrücken und der Regionalverband haben den Vertrag mit dem Kinder- und Elternbildungszentrum für weitere 5 Jahre verlängert. In der Einrichtung der AWO Saarland werden 50 bedürftige Kinder der Grundschule Weiersberg nach Schulschluss betreut. Sie bekommen dort ein kostenloses Mittagessen, erhalten Hilfe bei den Hausaufgaben und können Freizeitangebote nutzen. Die Direktorin der AWO-Familie Luhmann sagte, dass Kiez sei ein wichtiger Baustein der Armutsbekämpfung in Burbach. Wichtig sei, dass man auch die Eltern damit erreicht habe. In der kommenden Nacht werden die UKW-Programme von SR1, SR Kultur und SR3 für jeweils eine Stunde nicht zu hören sein. Grund dafür sind Arbeiten am Sender Göttelborner Höhe. An dem Sender des Saarländischen Rundfunks wird ein neues UKW-System installiert. Die Arbeiten beginnen um 0.05 Uhr. Dann wird zunächst der UKW-Empfang von SR1 für circa eine Stunde ausfallen. Es folgen SR Kultur ab 1.05 Uhr und SR3 Saarlandwelle ab 2.05 Uhr. Von der Abschaltung ist nur die Ultrakurzwelle betroffen. Der Empfang über das Internet, über Satellit sowie über DAB+ läuft wie gewohnt weiter. Die Königin der Nacht vor dem Saarpolygon. Die Freiluftaufführung von Mozarts Zauberflöte war sicherlich einer der ganz großen Veranstaltungshöhepunkte in diesem saarländischen Kultursommer. Unterstützt mit 400.000 Euro von der Landesregierung im Rahmen einer einmaligen Finanzierung für sogenannte kulturelle Leuchttürme. Nach dem Erfolg in diesem Jahr soll die Zauberflöte auch im nächsten Sommer wieder auf der Bergehalte Duhamel aufgeführt werden. Wie sich das ohne die Finanzspritze der Landesregierung realisieren lässt, Joachim Arnold, der Veranstalter, war im Interview bei SR3.
Es gibt, wie gesagt, einen Haufen Investitionen, die wir getätigt haben. Die werden uns im nächsten Jahr, werden die uns zugutekommen, weil das sind Kosten, die wir im nächsten Jahr nicht mehr haben. Wir haben die Betriebsabläufe extrem optimiert. Das heißt, wir wissen inzwischen, welche Gefahren auf der Bergehalde herrschen. Wir wissen inzwischen, wie die Abläufe funktionieren. Wir können die optimieren und dadurch sehr viel Geld sparen, auch bei den Abläufen. Das heißt, also wir gehen davon aus, unter der Voraussetzung, dass die Produktion noch einmal erfolgreich läuft und die Zeichen stehen ganz gut, dass wir dann auch das, was wir an Vorlaufkosten jetzt noch per Saldo im Minus haben, dass wir das im kommenden Jahr eigentlich hoffentlich reinspielen können.
Und das war die Rundschau mit Sabine Wachs.